A1, gesunde Triebe, gesunde Verlangen beim Menschen. Dies stellen wir fest in einem Studium von gesunden Versuchungen von gesunden Menschen, das heißt moralisch gesunden Menschen, von vollkommenen Menschen. Und da haben wir zwei Beispiele in der Heiligen Schrift. Wir haben zwei Versuchungsgeschichten von vollkommenen Menschen und können daraus einiges erkennen. Wir haben eine in 1. Mose 3 und eine in den Evangelien, in Matthäus wie auch in Lukas, Matthäus 4 und Lukas 4. In beiden Geschichten merken wir, dass drei Verlangen, die im Menschen vorhanden sind, angesprochen werden. Die Versuchung besteht in einer Anrede, in einer Aufforderung, in einem Aufruf, der an diese Verlangen adressiert ist. Einem Verlangen, da geht es um das Verlangen zu genießen, das Verlangen zu haben und das Verlangen zu sein. Auf diese müssen wir morgen etwas näher eingehen. Wir waren zu Römisch 4 gekommen unter Heiligung, zur Probe der Heiligung, das heißt zum Thema Versuchung zur Sünde. Und Groß A lautete das Wesen der Versuchung und unter Arabisch 1 sagten wir, Versuchung ist eine Aufforderung, einen oder mehr der Grundwünsche im Menschen auf verbotene Weise zu erfüllen. Und unter klein a fragten wir dann nach der Art dieser Wünsche. Welche Wünsche werden hier ausgesprochen? Und zunächst A1, die gesunden Wünsche im Menschen. Es ist nicht immer leicht zu wissen, ob unsere Wünsche gesund oder ungesund sind. Aber es hilft schon einmal, wenn wir von der Schrift her feststellen, dass es beide Arten von Wünschen in uns gibt. Und zuerst sprechen wir von gesunden Wünschen. Dass es solche gibt, stellt man fest anhand von zwei Arten von Versuchungen oder zwei Ereignissen, in denen ein vollkommener Mensch versucht wurde. In 1. Mose 3 haben wir die Versuchung des ersten Menschen, Adam und Eva, und in Matthäus 4 und Lukas 4 haben wir den Bericht der Versuchung des zweiten Menschen, Jesus Christus, eines vollkommenen Menschen, der ebenfalls nach derselben Art und Weise versucht wird, nämlich nach drei Grundlinien. Diese drei Grundlinien richten sich nach den Wünschen, die im Menschen vorhanden sind, per Schöpfung. Gott schafft den Menschen und richtet ihn auf sich aus. Der Mensch ist nach Gott ausgerichtet. Er ist für Gott geschaffen. Nicht nur als Bild von Gott in den Raum gestellt, sondern der Mensch schaut zu Gott hin. Er steht vor Gott und lebt von Gott her. Er hat das Leben nicht in sich. Nur Jahwe ist, ich bin und ich werde sein, der ich bin. Er hat das Leben in sich. Nur Jahwe ist unabhängig von äußeren Lebensquellen. Seine Schöpfung ist abhängig von ihm der letzten Lebensquelle und dem, was er zwischen sich und der Schöpfung stellt. Das heißt, die Gaben, die er gibt, sind das, wovon das Geschöpf abhängig ist. Aber diese Gaben kommen von Gott. Sie kommen nun zum Menschen auf drei Kanälen. Auf dem Kanal des Wunsches zu genießen. Der Mensch, der gesunde Mensch, hat zunächst ein Begehren, einen Trieb zu genießen. Er findet etwas angenehm und etwas nicht angenehm. Und er ist darauf eingestellt, darauf programmiert, das Angenehme zu genießen. Und er hat zweitens ein Verlangen zu haben, zu besitzen, für sich zu haben. Die Schrift spricht davon, dass dieses ein gesundes Verlangen ist. Der Mensch darf besitzen. Er darf ein Haus haben. Paulus sagt, habt ihr nicht Häuser, in denen ihr essen könnt? Das ist durchaus nicht verboten, sondern erlaubt. Jeder darf seine eigene Frau haben. Eine Frau darf ihren eigenen Mann haben. Man darf seine eigene Familie haben. In Israel wohnt zur Zeit Davids und Salomos jeder unter seinem eigenen Feigenbaum. Man darf sein eigenes Gebiet haben. Sein eigenes kleines Königreich. Wenn man das nicht hat, dann wird man als arm bezeichnet. Man darf also etwas für sich haben und das gebrauchen. Letzten Endes gehen wir noch einen Schritt zurück, dann gibt es das Verlangen zu sein. Das Verlangen zu genießen ist wohl abhängig im großen Maße vom Verlangen zu sein oder von dem, was man hat. Und beide dieser Triebe tragen wieder dazu bei, dass man weiter existiert, weiter im Raum da ist. Aber dieses Verlangen zu sein ist ein Zweifaches in sich. Das heißt, dieses Begehren zu sein ist ein Begehren, da zu sein, zu existieren, weiterzuleben. Das Verlangen, nicht zu sterben oder die Angst zu sterben, ist ein gesundes Verlangen. Man darf weiter sein wollen. Aber nicht nur will der Mensch sein, er will etwas sein, er will bedeutungsvoll sein. Er will vorankommen. Und diese drei Verlangen werden von Gott erfüllt. Wenn Gott da ist im Leben des Menschen, wenn der Mensch sich auf Gott einstellt und ihn als das hält, was Gott wirklich ist, was Gott für ihn sein will, dann ist der Mensch. Wenn er von Gott das bekommt, was er braucht, dann hat er. Wenn Gott ihm das genießt, was er genießen darf, dann hat er wirklich Genuss. Wenn Gott sein König ist, dann hat er Bedeutung. Gott war also die Quelle zur Erfüllung dieser drei Grundverlangen. Der erste Mensch unterlag der Versuchung, diese drei Wünsche auf falsche Art und Weise zu erfüllen. Das Verkehrte lag nicht darin, dass der Mensch diese Wünsche hatte. Das Verkehrte lag darin, dass sie weggenommen wurden, wenn wir sie mit Schläuchen vergleichen, wurden sie abgelöst von Gott und nach Satan hin ausgerichtet. Das heißt, Satan hatte diese Wünsche angesprochen und Satan versprach, sie zu erfüllen. Der Mensch hörte auf Satan, das heißt, er schwenkte um und stellte sich auf ihn ein und gehorchte seinem Aufruf und dem Angebot, sie von dort her erfüllen zu lassen. Nun täuscht aber Satan, Satan lügt, Jesus sagt, er ist ein Lügner, und diese drei Wünsche blieben unerfüllt. Das Resultat war der Tod. Aber der Mensch lebt noch, während er stirbt. Und die Wünsche sind noch da. Und sie bleiben. Sie werden aber nicht erfüllt, ohne dass sie von Gott erfüllt werden. In dem Maße, wie Gott sie erfüllt, das heißt, den Menschen am Leben hält, bleibt der Mensch am Leben. Wenn Gott sein Leben, seinen Atem wegnimmt, dann stirbt er auch körperlich und seelisch oder geistlich, nachher auch in der Ewigkeit, so wie er jetzt auch tot ist für Gott. Aber nehmen wir einmal die körperliche Seite. Solange Gott ihn erhält, bleibt er am Leben. Aber in dem Maße, wie er von Gott nicht die Erfüllung seiner Wünsche bekommt, ist er leer. Und was geschieht? Er verwechselt oft die Nahrungsquellen. Das heißt, die Mittelquellen, die Gott zur Verfügung stellt. Er hat ein Verlangen zu genießen, auch im Innern seines Menschen, und verwechselt dann irdische Lebensquellen mit diesen und bleibt leer. So greifen Menschen zu dieser und der Quelle, um innerliche Verlangen zu erfüllen, und das geht nicht. Einige merken in sich eine Leere, zum Beispiel Frauen, die deren Männer sehr weit oft weg sind von zu Hause, sie haben nichts zu tun, und manche von diesen greifen in der Stille zur Flasche. Es gibt sehr viele Frauen, die Alkoholiker geworden sind auf diese Weise. Was haben sie getan? Sie haben Quellen verwechselt. Um diese Leere zu füllen, haben sie zu etwas Irdischem gelangt. Aber das füllt dieses nicht aus. Andere greifen zu etwas anderem. Das mögen gute Sachen in sich sein. Aber wenn sie verkehrt verwendet werden, lassen sie den Menschen leer. Was geschieht? Diese drei Verlangen sind zweierlei ist mit ihnen geschehen. Dadurch, dass sie nicht mehr wirklich an Gott angeschlossen sind, sind sie verkrümmt, verbogen. Sie sind nicht mehr richtig, sie sind falsch angeschlossen. Und sie sind potenziert worden. Man erwartet zu viel. Wenn man das Verlangen zu sein und zu genießen im Sexus falsch anschließt, zur falschen Quelle geht, auf falsche Art und Weise erfüllen will, dann erwartet man zu viel von diesem Wunsch. Man verspricht zu viel und man wird enttäuscht. Diese Verlangen erhöhen sich. Salomo spricht davon. Das kann sich potenzieren und vermehrt potenzieren und bleibt immer noch leer. Je länger es leer bleibt, je strenger wird der Wunsch oft. Mitunter stirbt er dann ab und dann ist nichts da. Bitte?
Man kann man das so absolut sagen, denn beim Sündenfall, beim ersten, ist doch dieses Verlangen im Grunde genommen auch zu groß, so zu sein wie Gott. Da verlangt er doch zu viel zu sein.
Das Verlangen ist da, aber die Art und Weise, es zu erfüllen, ist falsch. Ja, zu viel, ja, es wird zu viel, so zu sein wie Gott. In einem gewissen Sinn aber nicht. Der Mensch war ja wie Gott. Er war ein Bildnis von Gott. Es hängt davon ab, was da gemeint ist, was er sich vorgestellt hat, ja. Aber der Ausdruck selbst, wie Gott zu sein, ist nicht fehl am Platz. In einem gewissen Sinne war er das, was er werden sollte, was hier angeboten wurde. In einem anderen Sinne ist möglich, dass Gott ein Wachstum vorgesehen hatte. Aber da gehen wir ins Spekulative. Wir wissen nicht genau, was vorgesehen war im Plan Gottes für diesen Menschen. Denn Vollkommenheit ist auch wachstumsfähig. Der Mensch war gut, aber das heißt nicht, dass er nicht wachstumsfähig war in diesem Guten. Und es ist möglich, dass er noch immer mehr sein konnte wie Gott, in der Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht wollte Satan das versprechen und auf falsche Art und Weise erfüllen. Das ist nicht klar. Auf jeden Fall sind unsere Wünsche jetzt zu ungesunden Wünschen geworden. Und diese nennt Johannes in 1. Johannes 2, Vers 16 Lüste. Das Wort wird verschieden gebraucht, aber dort im Negativ. Lust der Augen, Verlangen zu haben, und Hoffart oder die Versuchung oder die Lust, im Biologischen aufzugehen. Da wird biologisches Leben, das heißt im Diesseitigen das Sein zu finden, zu suchen, zu haben. Das ist die Lust, das heißt das Verlangen zu sein, hat sich auf das Diesseitige konzentriert und will dort etwas sein. So fühlen sich die Leute heute bedeutsam, wenn sie ein dickes Auto haben oder ein dickes Portemonnaie und so weiter. Darin besteht ihr Sein, ihr Wertempfinden, wenn sie etwas haben, wenn sie etwas besitzen im Diesseitigen. Und Johannes sagt, diese Dinge vergehen. Gott hat beschlossen, dass das Universum vergeht. Das heißt, die Quellen vergehen. Deshalb soll man sich auf Gott besinnen. Wer seinen Wunsch erfüllt, Thelema ist Wunsch, nicht nur Wille. Wer seinem Wunsch entspricht, zu seiner Ehre lebt, der wird bleiben in Ewigkeit. Das heißt, es muss eine Umorientierung stattfinden. Also, in der Versuchung heute werden beides, gesunde Wünsche und ungesunde Wünsche, angesprochen. In der ersten Versuchung waren es nur gesunde Wünsche und Satan versuchte sie zu erfüllen, das heißt, bot an, sie zu erfüllen. Er hat den Menschen enttäuscht. Bei Jesus bleibt der Sieg. Er lässt es nicht zu, dass Satan diese Wünsche erfüllt. Es war nicht verkehrt von ihm, essen zu wollen. Es wäre auch nicht verkehrt von ihm gewesen, grundsätzlich Steine in Brot zu verwandeln. Was verkehrt daran war, dass er es auf Satans Angebot getan hätte. Das heißt, sich auf Satan eingestellt hätte. Darin lag der Fehler. Und diesem ist er nicht unterlegen. Von wem, das ist B, ja, klein B, von wem kommt der Anspruch, nachdem wir von der Art der Wünsche gesprochen haben, von wem kommt die Versuchung oder das Angebot, die Aufforderung? Die Versuchung kommt heute aus zwei Quellen. In der ersten Versuchung und in der Versuchung Jesu ist es nur eine Quelle außerhalb des Versuchten, nämlich Satan. Aber beim gefallenen Menschen sind die Quellen zweierlei, sagt Jakobus. Das heißt, er erwähnt die zweite Quelle. Zusätzlich zu Satan, der uns versucht, werden wir von uns selbst, von unserer eigenen Lust versucht, von innen her. Die Versuchung Adams und Evas ist nicht eine Versuchung von innen her, obwohl sie die Wünsche haben, die angesprochen werden. Die Versuchung kommt nur von außen her. Aber nachdem sie gehorchten, wurden sie programmiert. Und jetzt wird man von diesem Programm her, um die kybernetische Sprache zu benutzen, versucht. Klein c, die Entsprechung, das heißt die Antwort auf den Aufruf in der Versuchung. Was ist verkehrte Erfüllungsweise? Wenn der Versuchung entsprochen wird, wenn dem Wunsch in der Aufforderung, in der Versuchung entsprochen wird, sprechen wir noch vom Wesen. Was ist das? Was heißt Erfüllung der Versuchung oder sich der Versuchung auszuliefern? Was ist verkehrte Erfüllungsweise? Verkehrte Erfüllungsweise ist der Aufforderung, das heißt dem Anspruch, die Ansprechung der Wünsche auf verkehrte Art und Weise zu erfüllen. Nicht nach dem Willen Gottes. Das heißt, nicht nach dem geoffenbarten Willen Gottes. Gott hat seinen Willen geoffenbart. Er hat gesagt, was er will. Und wenn man seine Wünsche auf eine Art und Weise erfüllt, die diesem Willen nicht entsprechen, dann hat man gesündigt. Dann ist man Versuchung zum Bösen hin verfallen. Der Wille Gottes wird geoffenbart an verschiedenen Stellen im Gesetz Gottes, also in der Schrift, im schriftlichen Gebot, im Gewissen. Das Gesetz Gottes ist auch im Gewissen geschrieben. Römer 2. Römer 3 heißt es, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Beides, das schriftliche Gesetz und das Gesetz im Gewissen. Dann wird der Wille Gottes kund im Mahnen des Heiligen Geistes beim Gläubigen. Er kann mir auch verdeutlicht werden durch die Gemeinde. Gott hat in die Gemeinde gesetzt, das Lehramt, das hierüber Auskunft geben soll und so weiter. Es gibt also Zwischenstationen in der Offenbarung dieses Willens, aber letztlich im Wort und im Heiligen Geist. Zweitens, das muss ich hier ein bisschen überlegen, also erstens war Groß A ist verwesen, Entschuldigung. Kleins A, eine Aufforderung, sie ist eine Aufforderung. Zweitens, sie ist erstens eine Aufforderung, Grundwünsche auf verkehrte Art und Weise zu erfüllen. Zweitens, Versuchung ist in ihrem Wesen die Krise der Liebe zu Gott. Die Krise, eine Krise in der Liebe zu Gott. Denn in der Heiligung geht es um Liebe. Heiligung ist Absonderung von dem, was mit Gott konkurriert. Und Zuordnung zu Gott. Das heißt, der im Gesetz geoffenbarte Wille Gottes, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen. Was ist das erste Gebot? Das erste Gebot wird in zwei Formen gegeben. In Exodus in negativer Form. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, nichts anderes lieben, denn mich. In Deuteronomium, in positiver Form, und dies ist, was Jesus zitiert, wenn ihm diese Frage gestellt wird, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit aller Macht und so weiter. Heiligung heißt, in der Liebe vollkommen zu sein, in der Liebe zu Gott. Die Versuchung zum Bösen ist der Versuch, wegzubringen von Gott, etwas anderes mehr an dieser Stelle zu lieben als Gott. Sie ist eine Liebe, eine Krise in der Liebe zu Gott. Da es in der Heiligung zur Hauptsache um diese geht. Es geht um das erste Gebot. Es geht übrigens auch um das zehnte Gebot. Es ist das zehnte Gebot, das Paulus benutzt, wenn er von seiner Sündhaftigkeit spricht. Die ersten neun könnte man vor Menschen erfüllen. Und dann könnte man sich sagen, ich habe das Gesetz erfüllt. Beim zehnten sieht niemand, was sie machen. Wenn aber der Heilige Geist einmal beim zehnten eingreift, dann sind wir vor Gott gestellt. Dann können wir nicht mehr uns verbergen. Beim Zehnten kommt es wirklich darauf an, ob das Erste erfüllt wurde oder nicht. Ob ich etwas mich gelüsten ließ. Deshalb ist sehr wichtig, welches Gebot Paulus gebraucht, welches Gebot Gott gebraucht hat, um Paulus seine ganze Sündhaftigkeit aufzudecken vor Gott. Übrigens geht es auch in Matthäus 5 und 6 um die Liebe zu Gott, um das erste Gebot. In Matthäus 5, Vers 3, in der ersten Seligpreisung heißt es, selig sind, das heißt, glücklich zu preisen sind die, die geistlich arm sind, die keine Stützen mehr haben, denen alle Götter, das heißt alle Lebensstützpunkte genommen wurden. Arm ist man im Raum des Geistes, wenn man keine Quelle mehr hat, aus der man Leben schöpfen kann. Jesus sagt natürlich nicht, dass sämtliche Quellen genommen werden sollen, sondern eine soll übrig bleiben. Selig ist der Mensch, wenn ihm sämtliche andere Quellen außerhalb von Gott genommen werden. Er ist gekommen, um diese Quelle zu sein. Wer von ihm trinkt, der wird leben. Aber selig ist der, der einmal so weit gekommen ist, dass ihm alles andere genommen ist und es ist nur eins übrig geblieben, wonach er ausstrecken kann. Und das ist Jesus, beziehungsweise Gott, zu dem Jesus führen will. Das heißt, geistlich arm sein und damit man geistlich reich wird. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Gott zu dienen heißt, Gott zu lieben, für ihn da zu sein. Nicht nur in der Tat, sondern in der Einstellung. Man betet Gott an. Die Anna, zur Zeit der Geburt Jesu, dient Gott im Tempel. Das heißt, sie betet ihn an, sie lobt ihn, sie ist dazu da. Gott dient man mit Liebe in erster Linie. Niemand kann zwei Herren dienen. Es geht um die Liebe. Wen liebe ich? Wen habe ich an erster Stelle in meinem Leben? Das ist die Krise der Heiligung. Sie ist eine Krise der Liebe. Drittens, Versuchung kann ein Stück Leiden sein. Bei Jesus ist es ein Leiden, weil er vollkommen ist. Es schmerzt ihn, der Gedanke schon, dass er von Jesus, von Gott, seinem Vater, abweichen sollte. Beim sensiblen Menschen sollte es ein Stück Leiden sein. In welchem Maße übrigens Adam und Eva gelitten haben, ist schwer zu sagen, wohl kaum, weil sie noch nicht Kenntnis hatten von Gut und Böse. Es gibt zwei, die haben Kenntnis von Gut und Böse. Anschließend an Fall sagt Gott, jetzt sind sie so, wie wir sind. Jetzt haben sie Kenntnis von Gut und Böse. Vorher hatten sie nur Kenntnis des Guten. Sie wussten vom Verbot, aber sie kannten nicht den Bereich des Bösen. Sie waren davon nicht in Kenntnis. Sie hatten aber eine Kenntnis von Bösen durch Erfahrung nach dem Fall. Gott weiß um das Böse, weil er allwissend ist, nicht aus Erfahrung, das heißt, weil er selbst gesündigt hat. Jesus weiß um das Böse in diesem Sinne. Und für ihn ist es offenbar schmerzlich gewesen nach Hebräer 4, Vers 15. Nicht weil er tendierte oder weil die Gefahr da war, dass er sündigen könnte. Das liegt nicht in dem Wunsch, in diesen drei Wünschen drin. Das muss man unterscheiden. Hebräer 4, Vers 15. Ich glaube, ich gehe etwas schneller, wenn ich darf. Ich brauche nicht alle Schriftstellen zu lesen. Hebräer 2, Vers 18 wäre hier auch relevant. Kommen wir zu Groß B. Nach der Besprechung des Wesens der Versuchung, welches ist der Gang der Versuchung? Welchen Weg schlägt sie ein oder welchen Weg nimmt sie? Sie mag nicht immer denselben Gang haben, aber im Grunde gibt es doch hier eine Richtlinie, die wir anerkennen dürfen und die uns helfen kann, die Versuchung zu identifizieren und orientiert zu sein. Denn Versuchung will ja in ein Labyrinth führen. Ja? Aber Gott sagt, Paulus sagt uns in 1. Korinther 10, Vers 13, in jeder Versuchung gibt es einen Ausweg. Wenn jemand mal in einem Labyrinth gewesen ist, dann kennt er dieses Bild. Ein ausgezeichnetes Bild für Versuchung. In jedem Labyrinth ist ein Ausweg. Man braucht nicht drin zu bleiben. Jakobus sagt in Jakobus 1, 13 bis 15 folgendes. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott ist unangefochten vom Bösen, Und er versucht niemanden dazu, sondern ein jeder wird versucht zum Bösen, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Hier zeigt uns Jakobus den Gang der Versuchung auf, die verschiedenen Schritte. Wir haben vorhin von Kanälen gesprochen. Jetzt sprechen wir von geschichtlichen Schritten. Der erste Schritt, eigentlich 7 Schritte sind festzustellen. Der erste, die Aufmerksamkeit soll gewonnen werden. Und in einer richtigen Versuchung, wo es dann, wollen wir einmal annehmen, es geht so weit, wie Jakobus sagt, in so einer Versuchung wird die Aufmerksamkeit zunächst gewonnen. Dies ist wie ein Ruf. Es wird gerufen, bleib stehen, hör auf mich. Schau mal, ein Angebot kommt. Tut man dieses, dann nimmt alles andere seinen weiteren Lauf von selbst. Das heißt, man könnte noch irgendwo Stopp machen, bevor es zur eigentlichen Sünde kommt. Aber oft wird es dann, das heißt, mit jedem Schritt, indem man gehorcht, wird es schwieriger. Zweitens, das Verlangen wird geweckt. Zuerst die Aufmerksamkeit, dann wird das Verlangen geweckt. Jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Drittens, das Verlangen zieht einen. Das Verlangen wird geweckt, gereizt. Das Verlangen zieht einen, er wird gelockt. Viertens, die Entscheidung wird getroffen. Empfängnis. Die Entscheidung wird getroffen. Das heißt, man sündigt, man willigt ein. Fünftens, die Tat. Nein, Entschuldigung, wir müssen unterscheiden. Erst im Denken, im Willen, die Entscheidung getroffen. Fünftens, die Tat folgt. Auf die Entscheidung folgt die Tat. Die Entscheidung ist aber allerdings schon die Sünde selbst, obwohl die Tat noch nicht gefolgt haben mag, sagt Jesus. Schon mit den Augen kann man sündigen, obwohl die Tat noch nicht vollzogen worden ist. Aber die Tat ist etwas, die auf die Entscheidung folgt. Sechstens, der Tod tritt ein als Folge. Das ist nicht das Letzte. Davon spricht allerdings Jakobus nicht, aber Paulus spricht einmal davon in Römer 1. Man wird missionarisch. Man will weitertragen. Das ist das letzte Wort in Römer 1. Sie tun nicht nur, was Gott nicht will, sondern sie haben Gefallen daran, wenn andere es tun. Man will das andere auch davon nehmen. So macht Eva Adam das Angebot, nimm doch auch, ja. Und die Jungs, die Äpfel stellen, die teilen sie gern mit anderen. Wollen gern, dass ein anderer daran teil hat. Das macht es etwas einfacher, das ist irgendwie ein Fluchtmechanismus fürs Gewissen. Übrigens ist dieser ganze Werdegang ein ganz natürlicher. Es ist derselbe im Grunde, die Schritte sind derselbe Gang eigentlich, den Gott benutzt, um uns zu Jesus Christus zu ziehen. Versuchung ist die Mission des Feindes, um uns von Gott zu bringen. Dabei benutzt er aber dieselben Schritte, die Gott benutzt, wenn er uns zurück zu sich bringen will. Jede Versuchung ist eine Liebesgeschichte, eine magnetische Begegnung, die zu einer Frucht führt. Ist der Versucher, das heißt der Werbende, der Rival Gottes, Satan, dann ist die Frucht der Tod. Ist der Werbende, jetzt der Versucher, im guten Sinne Gott, dann ist die Frucht Leben. Der Versuchungsprozess wird von Gott in Liebe gebraucht, wenn er erstens uns anspricht, unsere Aufmerksamkeit kriegt. Zweitens, das Verlangen nach ihm und dem Seinigen weckt. Drittens, wenn wir überlegen, wir sinnen auf ihn, wir lassen uns von seinem Wort, von seinem Ruf ziehen. Viertens, wenn wir uns geben, wenn wir uns ihm hingeben, indem wir den Impulsen des Heiligen Geistes nachgeben und Ja sagen. Die Entscheidung wird getroffen. Fünftens, die Gottessaat, das Wort, bringt heilige Frucht der Gerechtigkeit, des Guten. Wir handeln, und zwar für den Herrn. Die Folge ist, wir möchten einen zweiten einbeziehen im Mitteilen der Freude oder zum Mitziehen. Und unser Leben wird mit Gott, unser Leben mit Gott wird gefördert, auch das Leben eines anderen wird gefördert. Im Grunde sind es ähnliche Schritte, aber die Frage ist, in welche Richtung gehen wir? Wohin? Zu Gott oder weg von Gott? Groß C, die Überwindung der Versuchung. Die Überwindung. John Bunyan hat einmal gesagt, Versuchungen, wenn man ihnen zuerst begegnet, sind wie der Löwe, der auf Simson brüllte. Wenn wir sie aber überwinden, dann werden wir bei der nächsten Begegnung Honig in ihnen antreffen. Man muss schon das Buch der Richter etwas kennen, um dieses zu schätzen. Arabisch 1. Simson hat ja den Löwen getötet und dann später Honig darin gefunden. An Bienen haben im Aas eine, wie sagt man, ein Bienen?
Eine Wabe
gemacht. Arabisch 1 oder erstens zur Überwindung der Versuchung. Um in der Versuchung obsiegen zu können, müssen die richtigen Vorkehrungen getroffen werden. Wir müssen im Voraus denken. Wir können es nicht einfach so drauf ankommen lassen. Wie kann man die richtigen Vorkehrungen treffen? Weil es um die Liebe geht, muss die Liebe zu Gott gepflegt werden. Nähere die Liebe zu Gott. Dann wirst du weniger in Gefahr sein, von anderen Lieben, plural, angesprochen zu werden. Versuchung ist Liebe in der Krise. Werde ich weiter an Gott hangen? Das ist die Frage. Oder werde ich mich von ihm wenden? Nach Psalm 119 drückt sich die Liebe zu Gott unter anderem auch in der Liebe zu seinem Wort aus. Das Gebet pflegt die Liebe zu Gott. Hebräer 4, Vers 16. Man soll beten um Hilfe auf die Zeit hin, wann uns Hilfe not sein wird. Man darf im Voraus schon aufspeichern. Im Gebet. Liebe äußert sich in der Orientierung nach dem Geist. Römer 8. Der Geist, mit dem die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen, der wirkt um uns, der hat Verlangen, Galater 5, Vers 16. Im Dienst für Gott beschäftigt man sich, betätigt man seine Liebe. Liebe in der Tat, im Gehorsam, wird dadurch gestärkt. Die Liebe zu Gott soll gepflegt werden. Klein B, man sollte sich informieren. Wenn man sich vorbereiten will. Man sollte sich informieren über den Willen Gottes. Was ist gut und was ist böse, damit man nicht plötzlich überrascht wird in der Versuchung. Versuchung ist die Aufforderung, gegen Gottes Wunsch und Willen zu handeln. Darum gilt es zu fragen, was will denn Gott? Was ist es, das ihm gefällt? Was ist es, das ihm nicht gefällt? Damit man ohne weiteres identifizieren kann. Der Wille Gottes wird mir vom Wort und vom Geist mitgeteilt. Alleine, wie auch im Kontext der christlichen Gemeinde. Man sollte sich über sich selbst informieren. Wer bin ich? Wie bin ich beschaffen? Im Körper, in meinem Innern. Wie funktioniert die Seele? Man sollte die Schrift hier konsultieren. Wer bin ich? Wie bin ich? Psalm 139 zum Beispiel, Vers 14 und ferner. Wie bin ich beschaffen? Wie läuft die Uhr meines Körpers, die Uhr meiner Seele? Wer bin ich von der Schöpfung her? Man sollte sich informieren über die menschliche Natur, über seine sündige Natur. Weiß man, dass man zur Sünde tendiert, dann ist man gewappnet. Viele Leute tun so, als ob es nicht mehr eine Gefahr wäre. Römer 7 belehrt uns eines anderen. Vers 18. Ich weiß, in mir ist diese Tendenz, dieses Gesetz zur Sünde, und wenn man damit rechnet, dann ist man stärker auf der Hut, dann trägt das zur Wachsamkeit bei. Und Jesus lehrt uns, angesichts der Versuchung zu wachen und zu beten. Römer 7, 18 und Vers 21 bis 23. Wer bin ich also vom Sündenfall her, nicht nur von der Schöpfung? Man sollte sich auch informieren über seinen Stand in Christus. Ich brauche nicht zu sündigen. Ich bin frei geworden von diesem Anspruch. Ich gehöre Gott. Römer 8, Vers 2 und 37. Ich darf mehr noch denn Überwinder sein. Also ich sollte mich fragen, wer bin ich von der Errettung her? Über sich selbst zu informieren heißt, drei Fragen zu stellen. Wer bin ich von der Schöpfung her? Wer bin ich vom Sündenfall her? Wer bin ich von der Errettung in Christus her? Klein c. Die Wünsche meines Wesens auf Gott wohlgefällige Weise sollte man nähren. Man sollte die Wünsche seines Wesens auf Gott wohlgefällige Weise nähren. Wir haben Wünsche, die dürfen genährt werden. Habe dann Lust am Herrn, Psalm 37, Vers 4, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Man sollte zur richtigen Quelle gehen, dort trinken. Und wenn man dort getrunken hat, wird man weniger in der Gefahr sein, anderswo zu trinken, bei zerbrochenen Brunnen oder bei Brunnen, die bitteres Wasser liefern. Paulus gibt einen sehr praktischen, guten Rat in Philipper 4. Die Versuchungen beginnen doch oft im Denken. Philipper 4 heißt es, die Gedanken füllen mit allem Guten, und er reiht dort eine Anzahl auf an guten Dingen, 6 bis 8. Nicht Leerlauf. Müßigkeit ist aller Laster Anfang. Immer noch am Platz. Zu sagen. Nicht die Müßigkeit ist am Platz, sondern diese Losung. Man sollte alles von Gott erwarten. Zu erwarten pflegen. Und nur mit ihm und von ihm leben. Von dem, was er schenkt. Das ist genug. 1. Timotheus 6, 8 und 9. Haben wir dies, schenkt der Herr uns das, dann haben wir genug. Was immer er schenkt, das ist richtig. Ich glaube, es war der englische Gottesmann Newton, der sagte, alles, was er gibt, nur was er gibt, ist notwendig. Was er nicht gibt, ist nicht notwendig. Nur was Gott mir gibt, ist notwendig. Was er nicht gibt, ist nicht notwendig. Man sollte sich immer wieder sagen, ich werde lieber sterben, denn Verbotenes nehmen, auf irgendeine Art und Weise, zu Verbotenem greifen. Jesus starb lieber, denn zu sündigen, und er starb für unser gesündigt haben. Klein d. Will man sich vorbereiten, dann sollte man von der Sünde grundsätzlich Abstand nehmen. Nicht sich in der Gegenwart der Versuchung lange aufhalten. Bereits vorweg Abstand nehmen. Und Abstand halten. Jesus sagt, sich selbst verleugnen. Dieses ist die Konsequenz eines Ja zu Gott. Ein ständiges Ja zu Gott ist ein ständiges Nein zu Bösen. Man sollte ständig vor Augen halten, nicht ich bin Herr, sondern Gott ist mein Herr. Römer 6, 11 und 12. Gefährliche Begegnungen sind zu meiden. Psalm 1, Vers 1 besonders. Ganz besonders hat man auf seine schwachen Stellen zu achten, heißt es in Römer 13. Man sollte nicht Vorkehrungen treffen. Das Fleisch ist sehr, sehr klug. Man kann sich einreden, ja, ich will nicht sündigen, aber ich weiß, wo ich schwach bin, und dann werde ich mich da exponieren, und dann kann ich ja eine Entschuldigung haben, ich war ja schwach, ja. Stellen Sie solche Reden, Denkweise bei sich mitunter fest. Es lohnt sich einmal, sich zu fragen, wie läuft die Uhr, wie denkt man eigentlich, sich Rechenschaft zu geben über seine eigene Denkweise. Römer 13, Vers 14, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. Hebräer 12, Vers 1 lehrt uns das auch. Pass auf, wisse, wo du schwach bist, und dort werde stark. Diese Haltung ist in ständiger Wachsamkeit zu bewahren. Wachen ist aber leichter, wenn die Augen nicht auf die Gefahr, sondern auf den Herrn gerichtet sind. Hebräer 12, Vers 2. Zweitens, nach den Vorkehrungen. Welches Verhalten in der Versuchung trägt zu ihrer Überwindung bei? Das erste, das Verhalten vor der Versuchung. Welches Verhalten in der Versuchung trägt zur Überwindung derselben bei? Das Schlüsselwort ist hier Bewegung. Bewegung statt Stillstand. Stillstand ist fatal. Denn in der Nähe der Versuchung, und man ist in der Nähe, wenn sie ruft, sie hat sich an mich gewendet. In der Nähe der Versuchung befindet man sich vor dem Tor des Todes. Vor einem Tor, das allerdings vernebelt ist. Man sieht es nicht, aber es ist da. Der Glaube jedoch durchschaut den Nebel und ergreift die Flucht. Es gibt nur eine Richtung für diese Bewegung. Diese Fluchtbewegung, und die ist Richtung seines Herrn, zum geliebten Herrn hin. Es ist im Grunde alles eine Bewegung, ob ich weglaufe von der Sünde oder hinlaufe zum Herrn, das ist dieselbe Richtung. Wenn ich von der Sünde weglaufe, sollte ich Richtung Herrn laufen, sonst ist es nicht eine Bewegung weg von der Sünde. Nur eine Bewegung hin zum Herrn ist eine Bewegung weg von der Gefahr. Wegschauen ist weglaufen. Wegschauen von der Versuchung ist hinschauen zum Herrn. Dies sind ganz praktische Anweisungen für das Verhalten in der Versuchung. Tun Sie das, dann haben Sie Sieg. Wegschauen von der Versuchung und hinschauen zum Herrn. Nicht nur wegschauen, sondern sich auf den Herrn konzentrieren. Abweisung des Angebotes der Versuchung sollte ein Ergreifen des Gebotes, des Wortes Gottes bedeuten. Verzicht auf fleischliches Vergnügen bedeutet Öffnung zum Geist hin. Verzicht auf fleischliches Vergnügen bedeutet Öffnung zum Geist hin. Tötung des sündigen Gliedes ist Führung des Geistes. Tötung des sündigen Gliedes ist Führung des Geistes. Der Geist ist da. Römer 8, Vers 13 und 14. Wir sind ja sehr pünktlich gewesen. Jetzt sind wir zum Ende des Themas Heiligung gekommen.